Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen bei Wissen fürs Leben im Festsaal der Arbeiterkammer hier in Feldkirch. Je älter ich werde, desto mehr fällt mir auf, was für seltsame, widersprüchliche Wesen wir Menschen sind. Wir tun oft das Gegenteil von dem, was wir beabsichtigen, das Gegenteil von dem, was wir sagen, und meistens ist es uns nicht einmal bewusst. Offenbar gehört aber dieses widersprüchliche Verhalten zur Natur des Menschen. Schon der Apostel Paulus hat geschrieben: Das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Eine großartige Selbsterkenntnis und ein beeindruckendes Bekenntnis eines, der doch als großer Heiliger, als großes Vorbild gilt. Dazu passt die Erkenntnis von Mark Twain: Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das erröten kann. Der Mensch ist aber auch das einzige Lebewesen, das Grund dazu hat. Typische und zentrale Lebensbereiche, wo sich der Widerspruch zwischen Tun und Wollen, zwischen Reden und Handeln zeigt, das ist unser Umgang mit Zeit und mit Geld, unsere Sehnsucht nach Liebe und nach Glück. So wollen viele mehr Zeit haben, tun aber gleichzeitig alles, um ihre Zeit knapp zu halten. Wenn wir Zeit haben, dann vertreiben wir sie oft oder schlagen wir sie tot, indem wir zum Beispiel stundenlang in einen Bildschirm starren, statt die in Fülle vorhandene Zeit zu genießen. Beim Geld sind wir in manchen Bereichen total knausrig und ärgern uns, wenn etwa Brot oder das Briefporto um ein paar Cent teurer werden. Aber in anderen Bereichen werfen wir das Geld buchstäblich zum Fenster hinaus und das macht uns nichts aus, beim Autokauf oder bei der Mode. Ähnlich widersprüchlich sind wir in der Liebe. Wie viele sehnen sich nach Liebe, tun aber alles, um andere auf Distanz zu halten, weil in ihnen etwas ist, das Angst hat vor Nähe, vor Bindung, vor Zuneigung. Und beim Glück ist es ebenso. Wir wollen glücklich sein, aber wir sind viel eher grantig, unzufrieden, gereizt, zynisch, gestresst, erschöpft. Die Dynamik zu erkennen, die diesen Widersprüchen zugrunde liegt, das ist wirklich Wissen fürs Leben. Was läuft falsch? Was machen wir falsch? Welche Strategien verhindern Glück und welche fördern das Glück? Darauf gibt dieses Buch eine Reihe von verblüffend klaren und erfrischenden Antworten. Die Tretmühlen des Glücks. Im Untertitel heißt es: Wir haben immer mehr und werden nicht glücklicher. Was können wir tun? Dieses Buch ist für mich etwas vom Besten, was es zum Thema Glück gibt. Ich habe daraus viel gelernt, viele Antworten bekommen und oft geschmunzelt beim Lesen. Und ich freue mich, dass der Autor dieses Buches, Dr. Matthias Binswanger, heute unser Gast ist. Matthias Binswanger ist kein Psychotherapeut, kein Philosoph, kein Theologe, kein Arzt, kein Lebensberater, kein Esoteriker, kein Moralapostel, sondern er ist ein nüchterner Professor für Volkswirtschaftslehre mit feinem und tiefsinnigem Humor. Und er hat gerade dadurch einen scharfen Blick für unsere Irrwege auf der Suche nach dem Glück, Irrwege, die er als Tretmühlen des Glücks bezeichnet. Und er hat auch originelle Ideen, wie wir aus diesen Tretmühlen rauskommen können. Beruflich unterrichtet Professor Matthias Binswanger Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz und als Privatdozent an der Wirtschaftsuniversität St. Gallen. Sein Buch »Die Tretmühlen des Glücks« schaffte in der Schweiz den Sprung in die Bestsellerlisten. Bei uns leider nicht, da liest man lieber esoterischen Schwachsinn wie The Secret. Das neue Buch von Matthias Binswanger heißt Sinnlose Wettbewerbe, warum wir immer mehr Unsinn produzieren. Und privat noch kurz, Matthias Binswanger ist nicht unglücklich verheiratet, sondern glücklich unverheiratet und hat weder Kinder noch Haustiere. Bei einem so jungen Referenten fragen die Frauen gerne, und wie alt ist er? Noch nicht einmal 50. Er liebt Jazz, Humor, das Reisen in wärmere Gegenden dieser Erde und die Gesellschaft guter Freunde. Er mag weder Fernsehen noch Hintergrundmusik und auch das Schreiben von Forschungsanträgen macht ihm keinen Spaß. Vor 10 Jahren ungefähr hat er entschlossen, die Entscheidung getroffen, nicht mehr fernzuschauen, und er sagt, das war die beste Entscheidung seines Lebens und er hat es bis heute nicht bereut, nicht mehr fernzuschauen. Und Matthias Binswanger ist zum Glück kein Morgenmensch, denn dann wäre er nicht fit für den Vortrag, den er jetzt halten wird und auf den ich mich sehr freue. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung und guten Abend. Ich werde also ein bisschen was erzählen hier zu diesem Buch, die Tretmühlen des Glücks, und das Cover, das ist ja hier abgebildet. Ja, eine moderne Tretmühle, die ist da abgebildet auf dem Cover des Buches. Das ist ja so ein Gerät, das heute typischerweise in Fitnessstudios herumsteht, wo man ohne lästigen Naturkontakt den eigenen Puls in die Höhe treiben kann. Und es hat auch noch den Vorteil, dass man jederzeit aufhören kann mit der Fitness. Wenn man wirklich irgendwo in der Natur herumläuft, ist man vielleicht sehr weit weg und da hat man keine Lust mehr, muss dann aber doch noch zurück nach Hause. Hier kann man immer aufhören. Warum wurde jetzt aber diese Tretmühle gewählt als Metapher für den Zusammenhang zwischen Glück und Einkommen? Auf einer Tretmühle, da kann man immer schneller rennen, man bleibt aber stets an Ort und Stelle. Und ganz ähnlich ist das mit dem Hinterherrennen nach mehr Glück oder Zufriedenheit. Wir rennen einem höheren Einkommen hinterher, weil wir uns vorstellen, dass wir dadurch irgendwie glücklicher oder zufriedener werden und stellen dann aber nachher fest, dass wir glücksmäßig an Ort und Stelle treten. Eben genauso wie auf dieser Tretmühle. Ja, das Ganze kommt ja auch schon zum Ausdruck in diesem alten Ausspruch, Geld allein macht nicht glücklich, den kennen wir alle, aber es gibt eine modernere Version dieses Ausspruchs, die lautet, Menschen, die behaupten, dass Geld nicht glücklich macht, die wissen nicht, wo einkaufen. Ja, und was stimmt jetzt? Liegt es tatsächlich daran, das Missionswerk Werner Heukelbach ist dieser Frage einmal nachgegangen, was man denn alles mit Geld kaufen kann und was nicht. Also mit Geld kann man kaufen ein Bett, aber nicht Schlaf, Bücher, aber nicht Verstand, Essen, aber nicht Appetit und so weiter, bis schließlich einen Platz in der Kirche, den kann man kaufen, aber nicht einen Platz im Himmel. Jetzt die Dinge, die das wirklich große Glückspotenzial besitzen, das sind leider die Dinge, die rechts stehen. Also eben genau diejenigen, die eben nicht käuflich erwerbbar sind. Also glücklich macht am Schluss eben nicht das Bett, sondern der Schlaf, den man darin findet. Vielleicht auch noch mit wem man den Schlaf darin findet. Aber nicht das Bett an sich. Nicht bei den Büchern ist es ähnlich. Das Buch an sich macht auch noch nicht glücklich. Es ist dann der Inhalt, der dann irgendwie auch etwas zum Verstand beitragen sollte im Idealfall. Und ein Essen ohne Appetit nützt auch nicht viel. Wir arbeiten natürlich stark daran, dass die Dinge, die da rechts stehen, dass wir die auch käuflich erwerbbar machen. Den Schlaf kann man sich inzwischen käuflich erwerben über entsprechende pharmazeutische Produkte. Den Verstand, ganz viele Angebote beruhen darauf, dass das irgendwie möglich ist, so Weiterbildungsangebote zum Beispiel. Beim Appetit, den kann man sich auch maßschneidern pharmazeutisch, je nachdem, ob er zu groß oder zu klein ist. Bei der Schönheit geht es mit Operationen. Nur mit dem Platz im Himmel, da klappt es noch nicht so ganz. Die katholische Kirche hatte da schon einmal eine sehr fortschrittliche Lösung entwickelt, aber dann ist Luther gekommen und hat das wieder zunichte gemacht. Und bis heute hat es die katholische Kirche nicht mehr gewagt, entsprechende Vorschläge zu bringen, obwohl das eigentlich völlig im Trend liegen würde heute, nicht eine Marktlösung. Vielleicht kommt sie dann irgendwann wieder, wenn die Geldprobleme noch etwas größer werden. Aber wir können allgemein festhalten, es ist schwierig, die Dinge zu kaufen, die tatsächlich glücklich machen. Das sind typischerweise eben Dinge, die nicht käuflich erwerbbar sind. Und das Ganze ist eigentlich auch eine Art Rückbesinnung, also dieses Thema Glück und Einkommen, eine Rückbesinnung darauf, worum es denn eigentlich geht in der Ökonomie. Was ist eigentlich das Ziel des ganzen wirtschaftlichen Prozesses? Wofür arbeiten wir eigentlich? Und viele Menschen haben das Gefühl, das Ziel sei, in der Ökonomie möglichst viel Geld zu verdienen. Wer aber schon einmal mit ökonomischer Theorie konfrontiert wurde, der wird schnell feststellen, dass die eigentliche ökonomische Theorie eine vollkommen geldfreie Theorie ist. Das kommt dort überhaupt nicht vor. Und dort steht etwas ganz anderes im Mittelpunkt, und das ist der sogenannte Nutzen. Und die Annahme ist dann die, Haushalte maximieren ihren Nutzen. Und wenn wir das etwas in die Alltagssprache übersetzen, heißt das, Menschen tun das, was eben für sie gut ist, was eben ihren Nutzen maximiert, und das ist letztlich das, was sie zufrieden, was sie glücklich macht. Also das wäre eigentlich auch das Ziel des ökonomischen Prozesses. Und dazu ist das Geldverdienen jetzt nur einmal die erste Stufe. Natürlich brauchen wir Einkommen, Geld, um überhaupt zu überleben in einer heutigen Wirtschaft und dann auch um Dinge tun zu können, die etwas zu unserem Glück beitragen. Aber dann braucht es typischerweise noch etwas Zweites, und das ist Zeit. Und jetzt haben wir auf der einen Seite Menschen, die sind unzufrieden, weil sie viel Zeit, aber kein Geld haben. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die sind unzufrieden, weil sie jetzt zwar viel Geld, aber keine Zeit mehr haben. Und beides ist kein ökonomisch optimaler Zustand. Das Optimum, das liegt irgendwo dazwischen. Und das zu finden, das ist dann diese Kunst, die hier angesprochen wurde von George Bernard Shaw. Nicht Ökonomie ist die Kunst, das Beste aus unserem Leben zu machen. Das wäre eigentlich auch das Ziel des ökonomischen Prozesses. Und wenn wir Ökonomie so verstehen, dann können plötzlich auch ganz andere Dinge effizient werden, als was wir uns normalerweise als effizient vorstellen. Hier ein Beispiel. In den USA gibt es ja diese Amish People, die leben nach wie vor so wie im 17. Jahrhundert. Lehnen den ganzen modernen technischen Fortschritt und den damit verbundenen materiellen Wohlstand ab. Und weil diese Menschen so speziell leben, sind sie auch ständig das Ziel von sozialwissenschaftlichen Untersuchungen. Man will wissen, wie fühlen sich die, wenn sie da mit Pferdekutschen herumfahren, statt mit Autos und so weiter. Und natürlich hat man auch versucht herauszufinden, wie glücklich die denn sind. Und da ist herausgekommen, die sind im Durchschnitt etwa gleich glücklich wie die reichsten Amerikaner, also diejenigen 10% der amerikanischen Bevölkerung mit dem höchsten Einkommen. Und was heißt jetzt das? Das heißt, das ist eigentlich eine ökonomisch hocheffiziente Gesellschaft. Die schaffen es nämlich, aus einem Dollar Einkommen wesentlich mehr Glück oder Zufriedenheit herauszuholen als die reichsten Amerikaner. Oder umgekehrt formuliert, die reichsten Amerikaner brauchen ein viel höheres Einkommen, um auf das gleiche Glücksniveau zu kommen wie diese Amish People. Damit möchte ich jetzt nicht vorschlagen, dass wir alle anfangen so zu leben wie diese Amish. Das würde sehr schnell schon einmal an der Menge der Pferde scheitern. Und bis wir so viele Pferde gezüchtet haben, wie es braucht, das würde auch ziemliche Umweltprobleme auch verursachen. Aber das Beispiel zeigt, es geht auch ganz anders. Es gibt tatsächlich Menschen, die verzichten auf vieles von dem, was wir denken, das zu einem glücklichen Leben gehört. Und die sind dann auch nicht einmal unglücklich dabei, sondern unverschämterweise noch sehr glücklich. Ja, jetzt möchte ich ein bisschen etwas darüber erzählen, was man denn so weiß über den Zusammenhang zwischen Glück und Einkommen. Das ist inzwischen zu einem wichtigen Gebiet geworden in der Ökonomie, die sogenannte Glücksökonomie. Und da ist genau dieser Zusammenhang zwischen Glück und Einkommen ein ganz wichtiger Bestandteil. Und ich muss hier noch vorausschicken, dass ich hier auch gar nicht weiter jetzt unterscheide zwischen den Begriffen Glück, Zufriedenheit oder etwas wissenschaftlicher ausgedrückt subjektives Wohlbefinden, weil wir das zwar im Deutschen relativ genau unterscheiden, Glück und Zufriedenheit. Diese Untersuchungen stammen aber aus den unterschiedlichsten Sprachräumen und längst nicht überall gibt es diese Unterscheidung wie im Deutschen. Schon im Englischen liegt das näher beieinander. Ich kann sagen, I'm happy with something or I'm satisfied with something. Das bedeutet praktisch dasselbe. Und was damit gemeint ist, ist eigentlich so die längerfristige allgemeine Lebenszufriedenheit oder das Lebensglück. Also nicht so das ganz kurzfristige Glück, weil ich jetzt Hunger habe, esse ich jetzt was und jetzt bin ich glücklich für kurze Zeit. Sonst geht hier eigentlich so um die allgemeine Lebenszufriedenheit. Ja, und wie hängt jetzt das mit dem Einkommen zusammen? Da muss man natürlich zuerst sich mal fragen, wie kann ich denn das überhaupt messen, ob Menschen glücklich sind oder nicht. Und da wäre es toll, wenn es da Messgeräte gäbe, an welche man die Menschen anschließen kann, und dann würde das einen objektiven Glückswert anzeigen. Ökonomen haben schon im 19. Jahrhundert von einem solchen Gerät geträumt. Das wurde schon beschrieben von einem englischen Ökonomen, ein sogenannter Hedonometer, den man eigentlich haben müsste. Aber da hat uns der technische Fortschritt im Stich gelassen. Das gibt es nicht bis heute. Also bleibt nichts anderes übrig, als die Menschen zu befragen, wenn man da etwas herausfinden will. Das kommt dann zum Beispiel so heraus in der Schweiz, eine kürzlich durchgeführte Umfrage. Da links schauen, Zufriedenheit der Schweizer Bevölkerung, da sind 43% hochzufrieden, 42% mittelzufrieden, 15%, also nur wenige, sind nicht so zufrieden. Sieht also hervorragend aus. Und das ist Ihnen vielleicht auch oder fällt Ihnen immer auf, wenn Sie hier jeweils über die Grenze gehen, dass man da nur lachenden, fröhlichen Menschen begegnet in der Schweiz, die einen anstrahlen auf der Straße. Ist jetzt wahrscheinlich nicht das, wofür die Schweiz besonders international bekannt ist. Und das deutet darauf hin, dass man solche Ergebnisse mit einer gewissen Vorsicht aufnehmen muss. Man weiß nämlich, dass wenn man Menschen so befragt, dass dann im Allgemeinen das zu positiv herauskommt. Also Menschen haben die Tendenz, ihren Glückszustand zu positiv anzugeben. Das hat schon einen wissenschaftlichen Namen, das ist der sogenannte Social Desirability Bias. Und der scheint in der Schweiz speziell ausgeprägt zu sein. So nach dem Motto, ja, man hätte ja alles, man muss ja zufrieden sein. Dann sagt man, ja, ja, man ist zufrieden, nicht? Ist hier wahrscheinlich gar nicht so verschieden. Ja, und das muss man also im Hinterkopf behalten. Genaue Angaben über das Glück von einzelnen Menschen erhalten wir nicht, wenn wir einfach solche Befragungen machen. Das liegt auch an der Art, wie man dann fragt. Da muss man sich dann in einer Skala von 1 bis 4 einordnen zum Beispiel. 4 ist sehr glücklich, 1 ist unglücklich. Und wenn ich so frage, da weiß ich schon, bevor ich die Umfrage durchführe, was mir die Mehrheit antworten wird. Nicht, wo reiht sich die überwiegende Mehrheit dann ein, wenn ich eine Skala von 1 bis 4 vorgebe? Ja, bei 3. Nicht, man will nicht gerade übertreiben und den höchsten Wert angeben, aber so ein bisschen unterhalb. Hilft auch nicht, wenn ich die Skala auf 1 bis 10 ausdehne, dann sind alle so im Bereich 6, 7, 8, 9. Und nur diejenigen, die wirklich einen Grund haben, im Moment gerade unzufrieden zu sein, die werden einen tieferen Wert angeben. Trotzdem kann man aber schauen, ändert sich da an diesem Bild irgendetwas im Zeitverlauf und auch gibt es irgendwie Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern. Und das ist jetzt das Erste, was man hier anschauen kann. Nicht, sind die Menschen in reichen Ländern, sind die glücklicher als die Menschen in armen Ländern? Und da gibt es eine Organisation, die beschäftigt sich ausgiebig mit dieser Frage, das ist der World Value Survey, finden Sie auch auf dem Internet. Und die vergleichen da oder tragen alle die Daten zusammen, die es gibt international und setzen die dann zum Einkommen des jeweiligen Landes in Bezug. Und wenn man das grafisch aufzeigt, dann ergibt sich folgendes Bild. Also auf der horizontalen Achse, da haben wir das Pro-Kopf-Einkommen, umgerechnet in US-Dollar und dann noch Kaufkraft bereinigt. Also die unterschiedlichen Preisniveaus in den verschiedenen Ländern sind berücksichtigt. Und auf der vertikalen Achse der Prozentsatz der Menschen, die sich als glücklich oder zufrieden bezeichnen. Ja, wie Sie sehen, die Schweiz liegt da irgendwo rechts ganz oben, Österreich nicht sehr weit davon entfernt, also in einer fast gleich wie die Schweiz. Und wenn wir das jetzt ein bisschen genauer anschauen, jeder Punkt ist ein Land, dann stellen wir schon fest, dass rechts oben eher reichere Länder liegen und links unten eher ärmere Länder. Also einen gewissen Zusammenhang scheint es zu geben. Und wenn man das dann statistisch etwas genauer untersucht, dann stellt man tatsächlich fest, bis zu seinem durchschnittlichen Einkommen pro Kopf von 15.000 bis 20.000 US-Dollar gibt es einen Zusammenhang. Das heißt, wenn in einem solchen Land Wirtschaftswachstum stattfindet, dann werden die Menschen im Durchschnitt glücklicher. Und wenn dann dieser Schwellenwert einmal erreicht ist und dass die Wirtschaft wächst weiter, dann gibt es keinen Zusammenhang mehr zwischen durchschnittlichem Glücksempfinden und Einkommen. Hier in Österreich oder der Schweiz liegen wir weit oberhalb dieses Wertes. Wenn wir aber weltweit schauen, dann liegt die Mehrheit der Länder unterhalb von diesem Schwellenwert. Und das, was ich jetzt hier erzähle, das gilt eben für die Länder, die diesen Schwellenwert bereits erreicht haben. Auf den zweiten Blick erkennen wir aber auch ganz deutlich einen regionalen Einfluss. Das scheint so etwas zu geben wie einen Ostblock oder ehemaliger Ostblock-Melancholie-Faktor und auf der anderen Seite so etwas wie einen Latin-Happiness-Faktor. Wenn wir da mal schauen, ganz links unten, dann sind das vor allem Länder des ehemaligen Ostblocks, Moldawien, Ukraine, Russland, Rumänien, Bulgarien. Und dann gehen wir da nach oben und sehen, mit genau dem gleichen Einkommen sind Menschen in Mexiko, Kolumbien, El Salvador, Venezuela und so weiter wesentlich glücklicher oder zufriedener. Ja, und woran liegt das? Ja, wahrscheinlich zuerst mal ganz banal im Klima. Ist einfach angenehmer in diesen Ländern. Dann wahrscheinlich auch an einer gewissen Frustration der Menschen in diesen Ländern des ehemaligen Ostblocks über diese Zeit da im Kommunismus, als eben sehr vieles nicht möglich war, also über verpasste Lebenschancen. Dann vielleicht auch am Wodka-Konsum, der doch signifikant höher ist in diesen Ländern als in Lateinamerika. Die haben dann dafür Salsa, Samba-Musik, Dinge, die eben etwas beitragen zur Lebensfreude. Also Menschen, die diese Länder besucht haben, wird das kaum überraschen, dieses Ergebnis hier. Und das deutet darauf hin, das Einkommen ist längst nicht der einzige Faktor, der hier eine Rolle spielt für diese Unterschiede. Es ist nur einer unter mehreren, also auch eben wie gesagt, die Gegend spielt eine Rolle und es gibt da noch weitere Faktoren. Aber trotzdem, einen gewissen Zusammenhang scheint es zu geben. Nicht in armen Ländern trägt tatsächlich ein höheres Einkommen etwas dazu bei, dass die Menschen glücklicher werden. Das ist hier dann mit Economic Gains umschrieben. Und wenn dieser Schwellenwert einmal erreicht ist, von 15.000 bis 20.000 US-Dollar, dann werden andere Dinge wichtig für das Glück. Jetzt kann man noch etwas Zweites vergleichen. Man kann sich fragen, sind die Menschen in gewissen Ländern mit dem ganzen Wirtschaftswachstum glücklicher oder zufriedener geworden? Da haben wir ziemlich langfristige Daten für die USA. Dort werden seit den 50er Jahren regelmäßig solche Umfragen zu Glück durchgeführt. Und wenn wir das dann wieder zum Einkommen in Bezug setzen, also zur Entwicklung des Bruttoinlandproduktes, dann ergibt sich folgendes Bild. Das Einkommen hat sich seit den 50er Jahren ungefähr verdreifacht in den USA. Also die Menschen sind heute dreimal so reich, als sie in den 50er Jahren waren, und zwar real. Also die Inflation wurde da schon herausgerechnet. Und der Prozentsatz glücklicher Menschen ist aber immer konstant geblieben. Es hatte überhaupt keinen Einfluss. Es hat auch nicht dazu geführt, dass die Menschen unglücklicher geworden sind. Es lässt sich einfach schlichtweg keinen Zusammenhang herstellen. Also das Glück scheint nicht hier irgendwie durch das durchschnittliche Einkommen beeinflusst zu werden. In Japan ist es noch extremer, da hat man auch Daten seit den 50er Jahren. Da hat sich das Einkommen sogar versechsfacht im gleichen Zeitraum und wir beobachten genau dasselbe. Also kein Zusammenhang. Jetzt kam man ja hier noch zu Deutschland. In Europa Mandaten seit den 70er Jahren. Auch da bleibt das immer konstant. Man sieht aber, dass im ehemaligen Westdeutschland sind die Menschen doch immer etwas glücklicher als im ehemaligen Osten. Jetzt kann man eine Stufe tiefer gehen und sich fragen, ja, sind denn in einem bestimmten Land, sind da die Reichen glücklicher als die Armen? Also wir schauen nicht mehr den Durchschnitt an für ein ganzes Land, sondern unterscheiden jetzt nach verschiedenen Einkommensklassen. Und auch das wurde ausgiebig untersucht. Und hier ein typisches Resultat, das jetzt aus der USA stammt, das aber in anderen Ländern praktisch gleich herauskommt. Also hier wird jetzt unterschieden nach verschiedenen Einkommensklassen. Zuerst ein Durchschnitt für alle Einkommensklassen, da bezeichnen sich 28% als sehr glücklich. Das war auch der Wert, den Sie vorher auf der Grafik gesehen haben. Und jetzt unterscheiden wir nach verschiedenen Einkommensklassen, also die Ärmsten mit weniger als $10.000 Einkommen. Da bezeichnen sich nur 16% als sehr glücklich. Dann in der nächsten Klasse 10 bis 20.000 21%. Und dann geht dieser Wert fast kontinuierlich nach oben bis zu den Reichsten. Das sind hier diejenigen mit über $75.000 Einkommen. Da bezeichnen sich bereits 44%, also fast die Hälfte als sehr glücklich. Ja, das sieht jetzt so aus, wie wenn es da einen Widerspruch gibt. Nicht vorher haben wir gesehen, Menschen werden nicht glücklicher mit mehr Einkommen. Jetzt erkennen wir aber deutlich, die Reichen sind glücklicher als die Armen. Und das ist nicht nur in den USA so. Das ist aber kein Widerspruch, wenn wir davon ausgehen, dass Menschen in erster Linie relativ und nicht absolut denken. Was heißt das? Lassen Sie mich das anhand eines Beispiels illustrieren. Stellen Sie sich ein Fußballspiel vor und da beobachten die Zuschauer das Spielgeschehen sitzend von der Tribüne aus. Da gibt es Menschen, die sind groß, die sehen gut, entsprechend glücklich, andere sind klein, sehen nichts, entsprechend unzufrieden. Und jetzt steht einer von denen, die nicht gut sehen, auf, kommt jetzt auf ein höheres Niveau, sieht jetzt plötzlich, was da auf dem Spielfeld abgeht, ist entsprechend jetzt auch glücklicher und zufriedener. Allerdings wissen wir aus Erfahrung, dass das kein langfristiger Gleichgewichtszustand ist. Entweder wird er gezwungen, sich sofort wieder hinzusetzen, oder wenn das nicht klappt, dann stehen sehr bald einmal andere hinter ihm auch auf, dann andere links und rechts neben ihm. Nach kürzester Zeit kann man beobachten, dass alle in diesem Bereich der Tribüne stehen. Ja, jetzt ist die Situation aber wieder genau gleich gut oder gleich schlecht, wie sie vorher war. Sind zwar alle auf ein höheres Niveau gekommen, aber wieder die Großen sehen gut, die Kleinen sehen schlecht. Die Situation hat sich im Durchschnitt für niemanden verbessert. In Wirklichkeit hat sie sich sogar etwas verschlechtert, weil Stehen ist auf die Dauer unangenehmer als Sitzen. Und jetzt können wir das übertragen aufs Einkommen. Nicht? Menschen vergleichen sich eben untereinander. Da gibt es Menschen, die haben mehr als die anderen, die blicken ganz zufrieden auf die anderen herunter. Dann gibt es solche, die haben weniger, die blicken neidvoll und unzufrieden nach oben. Und jetzt könnte ich alle diese Einkommen verdoppeln hier. Dann sind die Ärmsten diejenigen mit weniger als 20.000, die nächsten mit 20 bis 40.000, die Reichsten damit über 150.000. Dann würde sich daran gar nichts ändern. Dann fühlen sich nach wie vor diejenigen, die weniger haben als der Durchschnitt, arm und zufrieden. Und diejenigen, die mehr haben, die sind ganz zufrieden. Nicht, das ist insgesamt ein Nullsummenspiel, das auf immer höherer Ebene immer weitergeht. Es können leider nicht alle mehr haben als alle anderen. Und dieses relative Denken, das nimmt immer mehr zu, eigentlich mit dem Einkommen. Solange meine Grundbedürfnisse nicht abgedeckt sind, da ist mir relativ egal, was andere haben. Also wenn ich Hunger habe, da will ich etwas zu essen haben, da schaue ich nicht nach links und rechts, was andere machen. Aber wenn dann die mal abgedeckt sind, diese Grundbedürfnisse, dann fange ich mich eben vermehrt an, bei anderen zu orientieren, schaue, was die denn so haben, und dann wird das plötzlich wichtig, eben auch dieses relative Einkommen. Und dann ist es auch kein Widerspruch, wenn auf der einen Seite die Reichen glücklicher sind als die Armen, auf der anderen Seite aber die Menschen im Durchschnitt nicht glücklicher werden, wenn das Einkommen insgesamt im Land zunimmt. Ja, jetzt noch ein nächster Punkt, nämlich was macht den Menschen überhaupt glücklich und unglücklich, welche Aktivitäten, auch das wurde untersucht. Hintergrund der Frage ist dann der folgende: Schaffen wir es denn, wenn wir ein höheres Einkommen haben, schaffen wir dieses Einkommen so umzusetzen, dass wir mehr Dinge tun können, die uns glücklich machen? und können wir umgekehrt die Tätigkeiten reduzieren, die wenig zu unserem Glück beitragen. Und dazu muss man wieder wissen, was macht den Menschen so glücklich im Alltag oder während eines Tages. Und Glücksforscher haben gemerkt, das ist gar nicht so leicht herauszufinden, weil wenn man Menschen einfach so befragt, dann weiß man nicht so recht, was man mit den Antworten anfangen soll, weil man Dinge rückblickend anders bewertet, als während man sie unmittelbar durchführt oder während man gerade dabei ist, etwas zu tun. Ein typisches Beispiel sind Ferien. Wenn man Menschen fragt, wie war es in den Ferien, dann war es immer fantastisch toll. Wenn man die Menschen aber fragt, während sie gerade in den Ferien sind, dann ist das gar nicht immer so fantastisch. Nicht? Dann erhält man ganz andere Antworten. Dann ist das Hotelzimmer nicht so, wie man sich es vorgestellt hat. Es ist unerträglich heiß, man hat sich den Magen verdorben mit fremder Küche und so weiter. Aber das vergisst man nachher dann alles und war fantastisch. Und ähnlich ist das eben mit verschiedenen Tätigkeiten. Und deshalb haben Glücksforscher so Methoden entwickelt, um herauszufinden, wie Menschen sich fühlen, während sie bestimmte Dinge unmittelbar tun. Und eine große Studie, die wurde durchgeführt von Daniel Kahnemann. War der Nobelpreisträger in Ökonomie im Jahr 2002 und er ist auch einer der Pioniere dieser Glücksforschung. Und der hat einen Tag im Leben von 1000 texanischen Frauen untersucht. Und zwar denselben bei allen, einen Arbeitstag. Die mussten also alle angeben, was haben sie während dieses einen Tages gemacht, den aufteilen, verschiedene Episoden, dann weitere Fragen beantworten und daraus wurde dann für jede Tätigkeit ein Glücksindex berechnet. Warum haben die mitgemacht, diese Frauen? Sie wurden ganz gut dafür bezahlt, dass sie mitgemacht haben. Und das erklärt schon etwas, oder zum Teil zumindest, die Arbeit, wie Sie gleich sehen werden, die kommt sehr schlecht weg. Und da muss man sich fragen, ja, welche Frauen haben denn einen Anreiz, bei einer solchen Untersuchung mitzumachen? Ja, natürlich typischerweise die, die keine so tolle Arbeit haben. Für die ist das dann ein willkommener Zusatzverdienst, das Mitmachen bei dieser Untersuchung, während Frauen, die sowieso schon gut verdienen, ja, für die ist das nur lästig, wenn sie bei einer solchen Untersuchung mitmachen müssen. Also die hatten im Durchschnitt nicht so tolle Arbeiten, das muss man auch noch wissen. Ja, und jetzt das Ergebnis. Es wurde dann publiziert in der American Economic Review, das ist eine der angesehensten Zeitschriften in der Ökonomie. Ich sage das nur, weil 6 hier zu oberst steht, also das ist absolut eine seriöse Untersuchung. Und wir sehen, es ist ganz eindeutig, was zu oberst steht und was unten steht, und zwar jeweils mit großem Abstand. Nicht die Tätigkeit, die mit Abstand am glücklichsten machte, zumindest die texanischen Frauen, das war 6. Und die Tätigkeit, die mit Abstand am wenigsten glücklich macht, das ist das Pendeln zur Arbeit am Morgen. Ganz rechts steht dann noch der Prozentsatz der Frauen, die tatsächlich an diesem einen Tag diese Tätigkeit auch ausgeübt haben. Also 6 hatten nur 11% der Frauen, die anderen mussten sich dann mit etwas weniger glücklich machenden Tätigkeiten begnügen, wie zum Beispiel dem geselligen Beisammensein mit Freunden. Das ist das zweitoberste. Und bei der Arbeit steht 100%, also die haben alle gearbeitet an diesem einen Tag. Und wenn wir ein bisschen verallgemeinern, kann man schon sagen, oben stehen tendenziell Dinge, die etwas mit dem Sozialleben zu tun haben und je mehr das nach unten geht, umso mehr hat das mit Arbeit zu tun. Und wie gesagt, aber etwas ist noch wesentlich unangenehmer als das Arbeiten selbst, das zweitunterste, und das ist das Pendeln zur Arbeit. Und jetzt eben die Frage, ja, wie ändert sich jetzt das, wenn das Einkommen zunimmt? Was das Pendeln zur Arbeit betrifft, wissen wir das aus diversen Untersuchungen. Man weiß, je höher das Einkommen, umso länger wird tendenziell zur Arbeit gependelt. Ist auch gar nicht so überraschend. Nicht? Je höher das Einkommen ist, umso eher hat man ein Einfamilienhaus. Dieses Einfamilienhaus liegt dann typischerweise weiter weg vom Arbeitsort. Und das führt dazu, dass man eigentlich genau die Tätigkeit ausbaut, die am wenigsten glücklich macht. Und umgekehrt fehlt dann die Zeit zum Beispiel für das gesellige Beisammensein mit Freunden. Also eine Tätigkeit, die sehr viel zum Glück beiträgt. Also wir schaffen es im Allgemeinen auch nicht, ein höheres Einkommen so umzusetzen, dass wir dann mehr Dinge tun können, die glücklich machen, und umgekehrt die Dinge reduzieren, die nicht glücklich machen, sonst ist es genau umgekehrt. Zur Ergänzung noch, diese Frauen wurden dann auch gefragt, mit wem sie gerne zusammen sind und mit wem nicht. Also welche Menschen machen glücklich. Da sieht man, allein sind diese Frauen nicht gerne. Es gibt nur etwas, was noch schlimmer ist als das Alleinsein, und das ist das Zusammensein mit dem Boss. Das ist das Allerschlimmste. Und am liebsten waren die Frauen zusammen mit Freunden. Das hat hier den höchsten Wert. Ja, jetzt zu den eigentlichen Tretmühlen. Wenn das schon nicht glücklich macht oder nicht glücklicher macht, mehr Einkommen, warum wollen wir dann trotzdem ein immer höheres Einkommen? Obwohl viele Menschen eigentlich wissen, dass gar nicht so sehr das Einkommen eigentlich der Engpassfaktor ist zum Glück, sondern häufiger ist es Zeit oder andere Dinge. Aber man verhält sich dann doch so im Zweifelsfall, dass man doch immer lieber eigentlich mehr Einkommen möchte. Und das ist oder hängt jetzt zusammen mit diesen Tretmühlen. Von denen sind 4 im Buch beschrieben. Ich werde die jetzt gleich noch kurz erklären. Die ersten 2, die habe ich gar nicht erfunden, diese Begriffe. Die existieren so unter diesem Begriff Tretmühle im angelsächsischen Sprachraum, die sogenannte Positional Treadmill oder Hedonic Treadmill. Die anderen 2 habe ich dann erstmals so bezeichnet, aber die dahinterstehenden Phänomene, die kennt man natürlich auch. Und worum geht es jetzt hier? Bei der ersten Tretmühle, die Status-Tretmühle, die habe ich eigentlich vorher schon angesprochen beim Einkommen. Nicht Menschen vergleichen sich mit für sie relevanten Personen. Und wer sind relevante Personen? Das sind Menschen, mit denen man im Alltag zu tun hat. Also das sind Freunde, das sind Verwandte, das sind Arbeitskollegen, Nachbarn, das sind so die wichtigsten Referenzgruppen. Und zum Teil hängt dann das Glück eben vom Resultat des Vergleichs ab. Das Ganze ist aber eben ein Nullsummenspiel. Nicht alle können besser sein als alle anderen oder mehr haben. Und führt dann dazu, dass sich insgesamt die Situation nicht verbessert, auch wenn das Einkommen ansteigt. Und um das jetzt zu zeigen, was man hat, gibt es sogenannte Statusgüter. Das können ganz einfache Dinge sein, wie hier in Japan zum Beispiel. Da sagt diese Frau zu ihrem Mann, ich war heute bei meiner Schwester, die hatten 2 solcher Blumentöpfe. Ist bei uns kein typisches Statussymbol, bei uns ist es dann eher so etwas. Das ist ein Maybach. Und anhand der Geschichte des Automobils kann man auch zeigen, wie das auf immer höherer Ebene immer weitergeht. Nicht ursprünglich, so nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat es schon Status bedeutet, wenn man überhaupt ein Auto hatte. Da war man jemand als Automobilbesitzer. Dann konnten sich aber immer mehr Menschen ein Auto leisten und irgendwann hat mal niemand mehr den Kopf gedreht, wenn ein Auto vorbeigefahren ist. Also musste man schon ein besseres Modell haben, um wieder aufzufallen. Dann konnten sich aber auch immer mehr dieses bessere Modell leisten. Irgendwann war auch das nichts Besonderes mehr, braucht es wieder ein anderes Modell. Ja, und so sind die Automobile über die Zeit immer luxuriöser, immer leistungsstärker, immer besser geworden. Aber die Menschen sind heute kein bisschen glücklicher oder zufriedener mit ihren Autos, als sie das in den 50er Jahren waren, obwohl diese Autos heute viel besser sind. Ja, und irgendwann ist man dann eben ganz oben angelangt, hier bei diesem Maybach, und der ist preislich nun so konzipiert, dass er auch noch eine gewisse Statussicherheit bietet. Da muss man nicht Angst haben, dass auch plötzlich das mittlere Kader damit angefahren kommt, ist einfach zu teuer dafür. Und ein wichtiges Statussymbol ist auch das Einkommen selbst. Das ist hier angedeutet in diesem Cartoon. Da sagt er zum Boss, okay, wenn Sie mir schon keine Gehaltserhöhung geben wollen, wie wäre es denn, wenn Sie wenigstens meinem Kollegen da hinten das Gehalt senken würden, sodass ich mehr verdiene als er? Und das zeigt sich auch immer wieder bei Umfragen. Wenn man Menschen fragt, in welcher Welt würden sie lieber leben, in einer Welt, wo sie 130.000 verdienen, wo sie 120.000 verdienen und alle anderen 130.000, oder in einer Welt, wo sie 100.000 verdienen und alle anderen 90.000. Ja, was wählt dann die Mehrheit der Menschen? Sie können sich's vorstellen, das Erste. Nicht 100.000 ist weniger als 120.000, aber das ist gar nicht so entscheidend. Es ist entscheidender, wie viel man im Vergleich eben zu anderen hat. Nicht, das ist auch einer der größten Faktoren für Unzufriedenheit bei der Arbeit, ist zum Beispiel eben solche unerklärten Lohnunterschiede. Auch wenn die Menschen gar nicht wissen, wofür sie das Geld dann wirklich brauchen nachher, aber einfach die Tatsache, dass das unterschiedlich ist. Dann die zweite Tretmühle, die sogenannte Anspruchstretmühle, das kennen wir natürlich auch, die Ansprüche der Menschen steigen mit dem, was man hat. Und glücklich ist man eigentlich so lange, wie das, was man hat, die Ansprüche übersteigt. Aber so etwas zeitlich verzögert, steigen immer diese Ansprüche auch an. Und da kann man gar nichts machen, der Mensch funktioniert eben so. Und das heißt, die Freude an materiellem Besitz ist typischerweise nicht sehr nachhaltig. Die hält nicht lange an. Wenn ich wieder ein Auto nehme als Beispiel, dann freue ich mich vielleicht ein paar Wochen lang, jeden Morgen, wenn ich da in dieses tolle Gefährt einsteige. Aber ziemlich schnell wird das einfach Alltag, normal, und ich verschwende keinen Gedanken mehr daran und dann muss wieder etwas Neues her, über das ich mich dann auch wieder kurze Zeit freue. Und das ist eben etwas anderes wie bei nicht materiellen Dingen, zum Beispiel Freundschaft. Das sind Dinge, die nützen sich nicht auf die gleiche Weise ab. Und das ist ganz gut illustriert hier in diesem Cartoon hier von Calvin and Hobbes. Der sagt ja, bekommen ist besser als haben. Wenn du etwas kriegst, ist es neu und aufregend. Wenn du etwas hast, nimmst du es als selbstverständlich und es langweilt. Aber alles, was du kriegst, wird zu etwas, was du hast. Ja, deshalb brauchst du auch immer was Neues. Und dann kommt die wirtschaftliche Schlussfolgerung hier. Der eine sagt, ich fühle mich wie in einem Aktionärstraum, und der andere, ich nenne das Konsumförderung. Und natürlich läuft die Konsumförderung auch über diese Schiene. Man versucht, diese Anspruchstretmühle ständig am Laufen zu halten, indem man eben den Menschen suggeriert, dass sie mit dem, was sie jetzt haben, nicht mehr zufrieden sein sollen, sondern neue Dinge brauchen, die erst wieder dann für Zufriedenheit sorgen. Man darf nicht zufrieden sein mehr mit dem gegenwärtigen Zustand. Hier so Beispiele aus der Werbung, links die ursprüngliche Prozac-Werbung, nicht Wash Your Blues Away, also die Traurigkeit wird weggewaschen jetzt durch dieses Medikament, so dürfte man heute gar nicht mehr werben, damals war man noch etwas unverkrampfter. Da wird ein neuer Anspruch geschaffen, von jetzt an kann man immer glücklich sein, es gibt keine Traurigkeit mehr. Oder hier ein anderes Beispiel aus der Kosmetik, halten Sie die Zeit an. Auch da werden Ansprüche geschaffen, wie man auszusehen hat, sodass man eben dann mit dem gegenwärtigen Aussehen nicht mehr zufrieden ist. Und das gilt sowohl für diese Anspruchstretmühle als auch für die vorher erwähnte Statustretmühle, dass die eben durch die Werbung stark gepusht werden. Weil das Problem ist folgendes: Wenn es nur um die absoluten Bedürfnisse ging, also zum Beispiel das Bedürfnis nach Mobilität, dann wäre der Automobilmarkt eigentlich ein gesättigter Markt. Nicht alle, die ein Auto haben oder ein Auto wollen hier, die haben auch eins in Ländern wie Österreich oder der Schweiz. Das würde man von Zeit zu Zeit dann einfach ersetzen, aber das wäre kein Wachstumsmarkt mehr. Wenn ich es aber schaffe, aus dem Auto ein Statussymbol zu machen, ja, dann ist das nie gesättigt, nicht? Dann will ich mich immer abheben wieder von den anderen, dann bleibt das ein Wachstumsmarkt. Dann die dritte dieser Tretmühlen, die sogenannte Multioptionstretmühle, da geht es um Folgendes. Mit dem ganzen Wirtschaftswachstum haben wir auch eine immer größere Vielfalt an Gütern und Dienstleistungen, auch immer mehr Möglichkeiten, die Zeit zu verbringen, also immer mehr Optionen, aber etwas anderes, das bleibt konstant und das ist die Zeit. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich in immer kürzerer Zeit immer mehr Entscheide treffen, was ich will. Und Menschen entscheiden zwar gerne, aber nur solange sie eine übersichtliche Zahl von Optionen haben und auch solange sie genügend Zeit haben für diesen Entscheid. Wenn man das nicht mehr hat, dann wird schnell aus der Freude an der Wahl eine Qual der Wahl. Und eine größere Auswahl macht dann gar nicht mehr glücklicher oder zufriedener. Man hat das zum Beispiel untersucht bei Schokolade. Man hat einer Versuchsgruppe 6 verschiedene Schokoladensorten gegeben, einer anderen 30. Und es hat sich gezeigt, diejenigen, die unter 30 Sorten auswählen mussten, die waren weniger zufrieden als diejenigen, die unter 6 verschiedenen Sorten auswählen durften. nicht mal 6, das ist so eine Anzahl, da kann man auch vernünftig entscheiden, welche Schokolade man will. 30, das ist schon eine Überforderung, da weiß man nicht mehr, wie entscheiden. Wenn ich aber heute in den Supermarkt gehe, ist das natürlich weit über 30. Also das Ganze wird dann eben zu einem Müssen und man kann das auch schön illustrieren anhand der Geschichte des Fernsehens. Ursprünglich, so in den 50er Jahren, hatte man nur ein Programm und da war es dann toll, als auch zweite Programme kamen und man ausländische Programme empfangen konnte. Das hat die Freude am Fernsehen weiter erhöht. Und dann kam noch eine ganz entscheidende Innovation. Wir können uns heute ja kaum mehr vorstellen, dass Menschen früher, wenn sie das Programm wechseln wollten, dass sie tatsächlich vom Sofa aufgestanden sind, sich auf das Fernsehgerät zubewegt haben, da einen Knopf gedrückt haben, dann zurückgegangen sind zum Sofa und sich wieder hingesetzt haben. Unter solchen Bedingungen überlegt man sich natürlich zweimal, ob sich das wirklich lohnt, das Programm zu wechseln. Aber dann kam eben diese neue Erfindung, die Fernbedienung. Das hat das wesentlich erleichtert. Irgendwann hatte man 100 Programme, heute hat man 1000 Programme, wenn man will. Aber wenn ich noch irgendetwas anderes im Leben tun möchte, als Fernsehprogramme studieren, nicht, dann kann ich da keine vernünftige Auswahl mehr treffen unter 1000 Programmen. Ja, und was macht man dann? Ja, entweder man zappt sich wahllos hindurch durch Programme oder man ignoriert einen ganz großen Teil, schaut nur ein paar wenige Programme, machen auch viele Leute und lustigerweise schauen sie dann genau dasselbe, was die Menschen schon in den 50er Jahren geschaut haben. Nämlich die Tagesschau, Sportübertragungen, ein paar Quizsendungen, Tierfilme, damals das populärste und heute auch. Ja, das ist diese Multioptionstretmühle und das beginnt schon bei ganz einfachen Dingen. Nicht, wenn ich schon nur den Kauf eines Joghurts wirklich ernst nehmen würde, dann könnte ich da eine Stunde vor diesem Joghurtregal verbringen und dann habe ich erst das Joghurt gekauft. Dann geht es beim nächsten Produkt wieder los. Und das ist genau das Problem. Sobald ich heute anfange, irgendwo einen Entscheid zu optimieren, bezahle ich zwangsläufig damit, dass ich einen anderen Entscheid nicht mehr optimal treffen kann. Also, wenn ich zum Beispiel ständig damit beschäftigt bin, mein Geld optimal anzulegen, nicht, dann müsste ich mich da täglich damit beschäftigen, wie sich die Börse entwickelt und die Rohstoffmärkte und so weiter, dann habe ich wahrscheinlich keine Zeit mehr, auch für ein optimales Familienleben zum Beispiel. Und alles geht nicht. Und das Problem ist nun, dass Menschen nicht sehr rational normalerweise mit dieser Situation umgehen können. Weil man hat die Tendenz, dann unwichtige Dinge zu optimieren und wichtige Dinge zu vernachlässigen. Und zwar wichtige Dinge für das Glück. Also zum Beispiel, wenn man dann immer diese Bons ausschneidet aus der Zeitung, damit man Lebensmittel etwas günstiger einkaufen kann, gleichzeitig über Jahre eine unglückliche Ehe aussitzt, dann ist das natürlich kein optimales Verhalten. Aber dafür sehr häufig. Das ist das Problem hier. Wenn wir zu viele Optionen haben, dann macht uns das gar nicht mehr glücklicher, sondern im Gegenteil, das wird dann zu einer Quelle von Unzufriedenheit und das nimmt ständig zu. Wenn wir schon nur die Vielfalt von Güter und Dienstleistungen untersuchen, dann sehen wir da eine sehr starke Zunahme, schon nur von einem Jahr zum nächsten. Und dann schließlich noch die letzte Tretmühle. Jetzt könnten wir uns ja vorstellen, ist alles gar nicht so schlimm. Denn wir haben auf der anderen Seite ja Möglichkeiten, Zeit zu sparen. Wir haben ganz viel zeitsparende Innovationen. Und das hätte doch eigentlich das Potenzial, dass wir die Zeit für die Dinge reduzieren, die wir nicht so gerne tun, und dann hätten wir mehr Zeit für Dinge, die wir gerne tun. Zum Beispiel auch zum Entscheiden, nicht? Wir delegieren das dann an Computerprogramme. Aber es zeigt sich, auch das klappt nicht. Und zwar klappt es deshalb nicht, weil sobald man irgendwo Zeit sparen kann, bei irgendeiner Aktivität, dann wird sofort dieses Zeitfenster, das entsteht, gefüllt mit noch mehr Aktivität, indem man eine gewisse Tätigkeit häufiger und intensiver durchführt. Beispiel ist wieder der Transport oder die Mobilität. Nicht, da hatten wir enorm zeitsparenden Fortschritt. Verkehrsmittel, die sind viel schneller geworden im Verlauf der Zeit. Aber hat man je Zeit gespart in der Mobilität? Nein, was geschieht, wenn Transportmittel schneller werden? Man fährt einfach häufiger und weitere Distanzen. Das gibt die sogenannte Constant Travel Time Hypothese, die besagt, die Zeit, die Menschen aufwenden für Transport für Mobilität, die ist immer ungefähr gleich lange. Zwar ist das im Durchschnitt ungefähr 70 Minuten pro Tag. Das ist in Tansania genau gleich viel wie in den USA. Nur in Tansania erfolgt das zu Fuß. Und dann kommt der ganze technische Fortschritt. Dann sind wir in den USA, dort erfolgt das mit Auto und Flugzeug. Aber man reist dann einfach viel weiter und größere Distanzen und häufiger. Also man spart da keine Zeit. Oder ein anderes Beispiel, das sind Informationstechnologien. Wenn ich zum Beispiel E-Mail vergleiche mit einem Brief schreiben, ist das auch eine enorm zeitsparende Innovation. Aber was ist geschehen? Nicht, wir tauschen einfach viel mehr Informationen viel schneller aus im Vergleich zu früher. Also auch hier sparen wir keine Zeit. Ganz im Gegenteil, was dann entsteht, ist Stress, weil wir die Zeit immer mehr füllen mit Aktivität. Ist das Resultat dann am Schluss mehr Stress und damit eben auch nicht mehr Glück oder Zufriedenheit. Und wir haben schon gesehen, das Pendeln ist eine Tätigkeit, die nicht glücklich macht. Die texanischen Frauen, das bestätigt sich aber auch bei anderen Untersuchungen. Und das ist genau die Tätigkeit, die dann ausgedehnt wird, auch aus diesem Grund. Nicht hier ein Beispiel aus Tokio. Da ist die U-Bahn im Zentrum so überfüllt, dass die Türen nicht einmal mehr zugehen. Und diese Männer, die sind dann angestellt, die Menschen hineinzustoßen, sodass tatsächlich die Türe dann zugeht. Ist klar, unter solchen Bedingungen macht es nicht Freude zu pendeln. Und die pendeln dann so eine Stunde, zwei Stunden einen Weg in Tokio. Aber wir haben gesehen, auch den texanischen Frauen macht es keinen Spaß. Aber wenn wir mal vergleichen, nur das Jahr 1990 mit dem Jahr 2000 in den USA, die Zeit, die aufgewendet wird für das Pendeln in verschiedenen Gegenden, dann sehen wir, überall hat gerade diese Zeit für das Pendeln zugenommen. Also genau die Tätigkeit, die dann am wenigsten glücklich macht, die wird dann ausgebaut. Und das, obwohl die Verkehrsmittel eigentlich verbessert wurden, ausgebaut wurden, aber das wird dann eben gefüllt wieder, zum Beispiel indem man noch weiter weg wohnt vom Arbeitsplatz. Nicht sobald irgendwo der öffentliche Verkehr ausgebaut wird oder man baut eine schnellere S-Bahn-Linie oder U-Bahn-Linie, sofort ziehen die Menschen noch weiter weg vom Arbeitsplatz. Ja, das sind diese vier Tretmühlen und jetzt sind im Buch auch noch Strategien beschrieben, wie man diesen Tretmühlen entgehen kann. Darauf werde ich jetzt aber nicht mehr groß eingehen, weil dafür gibt es ja das Buch. Nein, ganz so ist es nicht. Ich werde Ihnen jetzt schon noch etwas vorstellen. Fangen gleich mal an. Wahl des richtigen Teiches am Anfang. Es gibt im Englischen diesen Ausspruch, es ist besser, ein großer Frosch in einem kleinen Teich zu sein, als ein kleiner Frosch in einem großen Teich. Und zwar spielt das an auf die Statustretmühle. Nicht als großer Frosch in einem kleinen Teich, da ist man jemand, da hat man Status. Als kleiner Frosch in einem großen Teich ist man ein Niemand. Also wäre es schön, wir würden in einer Gesellschaft leben, wo es möglichst viele kleine Teiche gibt, was vielen Menschen ermöglicht, irgendwo ein großer Frosch zu sein. Die Tendenz ist aber leider genau umgekehrt. Nicht? Im Zuge der Globalisierung vergleichen wir uns immer mehr weltweit mit den Besten, mit den Schönsten, mit den Reichsten, mit den Intelligentesten, mit den Erfolgreichsten und werden damit zielsicher immer mehr zu kleinen Fröschen in einem großen Teich. Ich kann das illustrieren anhand meines eigenen Beispiels als Professor für Volkswirtschaftslehre. Da könnte ich ja ganz zufrieden sein, wenn ich in der Schweiz mal so einigermaßen bekannt bin. Großer Frosch in einem kleinen Teich. Aber so läuft das natürlich nicht. Dann schaut man sofort nach Deutschland oder Österreich. Ja, da gibt es ja Professoren noch viel bekannter. Also sofort wieder kleiner Frosch in einem großen Teich. Vielleicht schaffe ich es dann sogar irgendwann im ganzen deutschen Sprachraum bekannt zu sein. Dann reicht das natürlich auch nicht. Dann schaut man sofort in die USA. Ja, da gibt es eine Professorin noch viel bekannter. Das ist ja gar nichts, da nur im deutschsprachigen Raum. Also sofort wieder kleiner Frosch in einem noch größeren Teich. Und am Schluss sind daneben oben, da sind immer nur ganz wenige und unten, da sind immer viele. Und in dieser Hinsicht ist eben die Globalisierung dem Glück nicht förderlich, weil es ist besser, ein Local Hero zu sein als ein Global Loser. Ja, und schließen möchte ich vielleicht mit Beispielen aus meinem eigenen Leben. Eines wurde schon erwähnt, vorher. Also eine Pointe haben Sie mir schon vorweggenommen vorher mit dem Fernsehen. Ich kann das aber in Verbindung bringen mit einer dieser Strategien hier, nämlich Einführung von verpflichtenden Beschränkungen. Und zwar zielt das eigentlich ab auf diese Multi-Options-Tretmühle. Wir haben eigentlich heute in jedem Fall zu viele Optionen. Wir können gar nicht mehr umgehen mit all den Dingen, die wir tun könnten. Das Problem ist heute nicht mehr das Problem, dass man zu wenig hat von etwas, sondern typischerweise ist das Problem, man hat zu viel. Man muss die richtige Auswahl treffen. Und das funktioniert dann irgendwie nur noch, indem man sich irgendwie beschränkt und gewisse Optionen einfach abschneidet. Und da habe ich eben für mich selbst sozusagen diese verpflichtende Beschränkung eingeführt, von jetzt an wird nicht mehr Fernsehen geschaut. Und zwar verpflichtet aus dem Grund, weil ich nicht wenig Fernsehen schauen kann. Es gibt nur die Option für mich zu viel Fernsehen oder gar nicht. Weil sobald ich das Gerät einmal angestellt habe, kann ich nicht mehr abschalten. Also ich kann nicht damit umgehen vernünftig. Und weil ich das weiß, brauche ich eben die verpflichtende Beschränkung für mich selbst. Das gibt es von jetzt an überhaupt nicht mehr Fernsehen und dann klappt das noch. Aber ich kann nicht so ein bisschen Fernsehen, weil dann bin ich sofort wieder reingezogen. Also, wie gesagt, das war tatsächlich eine sehr vernünftige Entscheidung von mir oder eine der besten Entscheide, die ich getroffen habe. Das Beispiel kann man aber ausdehnen auch auf ganz andere Bereiche. Zum Beispiel bei der Arbeit, also auch bei Unternehmen, gibt es das Problem zum Beispiel, dass Berichte immer länger werden, immer farbiger, immer mehr Illustrationen damit verbunden sind. Und eigentlich will das gar niemand. Ist eigentlich lästig für denjenigen, der diesen Bericht machen muss, und es ist auch lästig für denjenigen, der ihn bekommt. Trotzdem kann man aber nicht damit aufhören, weil mit diesen ganzen Dingen deutet man irgendwie Wichtigkeit an, um da aufzufallen in der Vielfalt dieser Berichte. Und damit das jetzt funktioniert, muss man irgendeine verpflichtende Beschränkung einführen und sagen, so, ein Bericht ist nur noch eine Seite lang von jetzt an. Und dann werden wahrscheinlich alle froh sein. Das ist eigentlich eine Einschränkung der Freiheit, aber eine Einschränkung der Freiheit, die mir hilft, besser zu funktionieren. Derjenige, der den Bericht machen muss, muss jetzt nicht mehr so viel schreiben. Der kann sich jetzt beschränken. Und derjenige, der ihn erhält, ist auch froh, dass er nicht mehr so viel lesen muss. Also am Schluss gewinnt man dann eben dadurch. Also hier gibt es eben so verschiedene Bereiche. Und ich werde gerne dann auf andere Strategien hier auch noch eingehen, wenn Sie vielleicht Fragen haben nachher. Aber für den Moment bin ich jetzt am Ende meines Vortrags. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ihr lieber Herr Binswanger, ganz herzlichen Dank für diesen, wenn man das Buch kennt, sehr kurz gefassten Vortrag durch die vier Status-Tretmühlen und die Strategien daraus. Also für mich so das Eindrückliche an diesem Buch ist die Erkenntnis, die eindeutig belegt ist, dass also Glück, Wohlbefinden nur bis zu einem gewissen Einkommen steigt, also 15.000 bis 20.000 Dollar, das sind also in Euro noch einmal weniger, und dass ab dann, eben wie die Kurve gezeigt hat, dann kann man noch so viel dazu verdienen, man wird nicht glücklicher, ist stagniert. Oder das Beispiel aus USA und Japan, also dass sich das Einkommen in den USA in den letzten 50 Jahren verdreifacht hat. Die Leute sind heute dreimal so reich wie unsere Eltern in den 50er Jahren. In Japan sind sie sogar sechsmal so reich. Aber Sie erinnern sich, die Linie der glücklichen Menschen ist gleich geblieben. Die hat nicht zugenommen. Und im Buch sind dann viele Beispiele noch beschrieben bezüglich der Status- und Anspruchstretmühlen. Also für mich so ein Aha-Erlebnis war bei der Anspruchstretmühle. Wenn unser Einkommen steigt, wenn wir reicher werden und die Ansprüche, die sind noch auf dem alten Niveau, dann wären wir glücklich. Aber die Ansprüche, die steigen ganz rasch zum neuen Einkommen hinauf und das vermindert wieder das Glück. Also die Kunst wäre, wie kann man bei Ansprüchen bleiben, die man früher hätte. Also wenn wir die Ansprüche hätten heute, die unsere Eltern hatten, zum Beispiel, oder die wir als Kinder noch erlebt haben vor 30 oder 40 Jahren, dann wären wir superglücklich. Aber unsere Ansprüche sind gewachsen und bei beiden, natürlich bei der Statustretmühle, bei der Anspruchstretmühle und auch bei den vielen Wahlmöglichkeiten spielt die Werbung natürlich ganz eine massive Rolle, die uns verführt, das Falsche eigentlich zu tun, also was uns kein Glück bringt.
Ja, ja. Dann vielleicht noch kurz erwähnen, nicht schon Marx hat gesagt, wenn man in einem normalen Haus lebt und die Häuser in der Umgebung sind ähnlich, dann ist man eigentlich ganz zufrieden. Wenn dieses Haus aber in der Nähe eines Palastes liegt, dann schrumpft es zu einer Hütte und man ist nicht mehr zufrieden. Also auch hier gilt Wahl des richtigen Teiches, nicht? Man muss sich nicht gerade einen Palast als Umgebung dann suchen.
Das ist mir auch beim Lesen so eindrücklich klar geworden, wie verhängnisvoll das Vergleichen ist. Also dieses eben Vergleichen ringsherum, also wie das hier in dieser Karikatur ausgedrückt wurde, wenn ich schon nicht mehr kriegen kann an Lohn, dann soll wenigstens der Kollege weniger kriegen. Oder Sie schreiben im Buch, der Bettler vergleicht sich nicht mit dem Millionär, sondern der Bettler schaut nur, für den ist nur wichtig, ob ein anderer Bettler nicht mehr bekommt als er. Und so ist natürlich eben bei den Ansprüchen und beim Status, wir schauen ja sehr oft immer wieder in unserer Umgebung und da gibt es ja diesen Spruch, der auch im Buch drinnen steht, dass wir dann mit Geld, das wir nicht haben, Dinge kaufen, die wir nicht brauchen, um Menschen zu imponieren, die wir nicht mögen.
Ja, dieser Ausspruch wird dem österreichischen Schauspieler Walter Slezak zugeschrieben.
Ja. Ja, vielleicht haben Sie Fragen noch, gerade auch was die Strategien anbelangt, wie man aussteigen kann. Die finde ich nämlich sehr originell, diese 10 Punkte, die jetzt Matthias Binswanger nur ganz kurz angesprochen hat. Die Wahl des richtigen Teiches ist einfach genial, dieses Bild. Lieber ein großer Frosch im kleinen Teich als ein kleiner Frosch in einem großen Teich. Also. Oder eben diese freiwilligen Beschränkungen. Ganz spannend habe ich gefunden, was es heißt, stressfreie Formen des Familienlebens zu wählen.
Also Herr Professor, ich bin mit fast allem einverstanden, was Sie da gesagt haben. Aber ich habe zwei Punkte, wo ich Sie jetzt ein bisschen herausfordern möchte. Nummer eins, ich habe eine Freundin, die mit dem buchstäblichen goldenen Löffel geboren wurde. Die hat noch nie gearbeitet, wird nie arbeiten müssen und materiell, also das ist überhaupt kein Thema für die. Ja. Ich habe sie mal gefragt, ich habe mal zu ihr gesagt, ich beneide dich ausschließlich um eine einzige Sache. Ich beneide dich nicht um deinen Luxus, um deinen Lebensstandard, aber um eine Sache beneide ich dich und zwar total. Was ist das? Sie hat mich angeschaut, sie hat ein paar Minuten nachgedacht und bing, sie hat genau das richtige Wort gesagt. Wissen Sie, was das sein könnte?
Nein.
Das ist das, wonach ich mich persönlich am allermeisten sehne. Komplette Unabhängigkeit in jeder Beziehung von anderen Menschen. Und das schafft dieser finanzielle Freiraum, den jemand hat dann. Das ist der erste Punkt. Der zweite, es gibt sehr wohl Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Geld. Es ist erwiesen, dass Menschen, die keinerlei existenzielle Sorgen haben, dadurch den Stress der Arbeitswelt nicht haben, potenziell länger leben und gesünder sind, soweit sie gute Gene haben. Und wenn sie denn mal krank sind und sie haben Geld, ich sehe das in meinem Freundeskreis, dann haben diejenigen mit Geld sehr wohl fantastische Möglichkeiten, die besten Ärzte zu wählen, die besten Kliniken, die beste Fürsorge. Auch da gibt es sehr große Unterschiede. Also wie gesagt, Luxus ist ein Thema, aber Geld zu haben ist sehr wohl bietet die Möglichkeit, aus den Tretmühlen oder die Tretmühlen für sich positiv arbeiten zu lassen. Daran glaube ich schon.
Ja, zuerst zur Gesundheit. Die Gesundheit spielt natürlich im Verlauf des Lebens eine zunehmend größere Rolle für das Glück. Wenn man jung ist, ist das nicht so bedeutend. Ist klar, da hat man ja die Gesundheit, nicht? Und natürlich, je älter man wird, umso entscheidender wird auch die Gesundheit in dieser Hinsicht. Und natürlich erlaubt ein höheres Einkommen hier zum Teil eben besser, die Gesundheit vorzusorgen, auch bestimmte Arbeiten. Aber auf der anderen Seite sind wir natürlich hier, würde ich sagen, ist unser ganzes Gesundheitssystem zu einem Luxus geworden. Also in Ländern wie der Schweiz zum Beispiel, wo wir wirklich insgesamt ein sehr hohes Niveau erreicht haben in der allgemeinen Gesundheitsversorgung, das wir sicher auch nicht missen möchten. Und das ist wahrscheinlich der allerentscheidendste Punkt, warum ein höheres Einkommen tatsächlich etwas beiträgt zu Glück oder was es verbessert hat, ist die Möglichkeit, dass man heute im Alter noch relativ lange Zeit eigentlich gesund leben kann. Das ist der wahrscheinlich allerentscheidendste Fortschritt, den wir erreicht haben oder derjenige, der am wichtigsten ist für das Glück. Dann zum Ersten.
Aber auf der anderen Seite noch zu dem Punkt, sieht man natürlich auch, dass mehr Einkommen auch sehr krank macht. Stichwort Burnout, also diese neue Seuche. Es ist einfach ambivalent. Wenn ich das Geld verdienen muss, klar, wenn man scheinbar nichts tun muss und das Geld einfach hat, klar, dann gelten ja auch die Tretmühlen nicht. Die Tretmühle gilt ja, wenn ich selber immer schauen muss, um mehr Geld zu haben, dann, klar, ich kann sehr krank werden, aber ich kann vielleicht auch andere Mediziner mir leisten. Oder Rüdiger Dahlke sagt immer eben, man sagt immer, Zeit ist Geld, und dass zu ihm dann die ganz Reichen kommen, wenn sie merken, dass ihre Lebenszeit abgelaufen ist, und dann spüren sie, dass die Gleichung aber nicht umkehrbar ist, nämlich dass sie mit Geld keine Zeit kaufen können, die sterben genauso.
Das ist eigentlich, worauf ich jetzt noch mit hinaus wollte. Das natürlich, ich habe hier von einem Aspekt gesprochen, von Glück. Oder? Glücksforscher gehen aber davon aus, dass insgesamt, ob jemand glücklich ist oder nicht, das hängt von mehreren Faktoren ab. Und ein Faktor, der, man nimmt an, so etwas die Hälfte ausmacht, ob jemand glücklich ist oder nicht, das ist eigentlich genetisch bedingt. Also es gibt einfach Menschen, die sind von ihrer Natur her eher in der Lage, glücklich zu sein als andere. Und die anderen 50%, das ist das dann, was man eben mehr oder weniger selber in der Hand hat, also wie man eben das Leben gestaltet. Und es gibt eigentlich sowieso nicht wirklich Rezepte, wie man jetzt glücklich wird, nicht? Weil das ist etwas sehr Individuelles. Es gibt viel mehr, oder die Rezepte, die ich hier bringe, oder worauf ich hinaus will, geht mehr in die Richtung, dass man Dinge vermeidet, die systematisch dem Glück abträglich sind. Das lässt sich viel leichter sagen, als zu sagen, du musst das und das tun, damit du glücklich wirst, weil das geht nicht, nicht? Das ist immer eine sehr individuelle Angelegenheit. Und jetzt zur Frage, ob sich jemand unabhängig fühlt mit Einkommen und so, das scheint doch sehr an der Persönlichkeit zu liegen, nicht? Es gibt Menschen, die fühlen sich nie sicher, auch wenn sie ein noch so hohes Einkommen haben, dann immer das Gefühl, jetzt muss es doch noch etwas mehr sein, damit ich wirklich sicher bin oder abgesichert. Das hört nie auf. Und andere Menschen fühlen sich relativ sicher, obwohl sie relativ wenig Einkommen haben, weil die wissen, ja, notfalls springt jemand ein oder notfalls kommt dann schon von irgendwoher wieder Einkommen. Also das scheint gerade diese Sache sehr stark an der Persönlichkeit zu liegen.
Können Sie noch etwas sagen? Im Buch schreiben Sie über die geistige Buchhaltung, in der wir wenig fit sind oder sehr unklar abschätzen können, was Glück macht. Das habe ich auch sehr spannend gefunden.
Da geht es eigentlich um Folgendes, dass wir im Allgemeinen keinen sehr rationalen Umgang haben mit Geld. Wenn wir wirklich rational wären, dann wäre ein Euro immer ein Euro, egal wofür wir ihn ausgeben. Wenn man aber schaut, wie Menschen geistig Geld bewerten, dann stellt man fest, dass ein Euro ganz unterschiedlichen Wert haben kann, je nachdem, wofür er ausgegeben wird. Also wenn zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Parkgebühr zu bezahlen irgendwo, dann kann ein Euro einen enormen Wert haben. Da kann man sich aufregen, weil man jetzt hier irgendwo 1 Euro bezahlen muss für Parken oder irgend so etwas und findet das unverschämt. Den gleichen Menschen, die sich da aufregen, ist es aber egal, wenn sie Tausende von Euros verlieren, weil ihr Geld nicht optimal angelegt ist auf der Bank oder das liegen lassen bleibt irgendwo. Und das ist eigentlich das, was mit geistiger Buchhaltung gemeint ist. Wir teilen das Geld irgendwie geistig in verschiedene Schubladen ein, je nachdem, wofür wir das Geld ausgeben. Und gewisse Dinge, die haben dann da einen ganz hohen Wert und andere, die haben einen sehr geringen Wert. Und was typischerweise einen hohen Wert hat, das sind Dinge erstens mal, die wir zwangsläufig bezahlen müssen, wie eben die Parkgebühr, das entscheide nicht ich freiwillig, sondern der Staat zwingt mich, das zu bezahlen, das hat man nicht gerne. Und dann auch Dinge, mit denen man täglich konfrontiert wird, da ist man übersensibilisiert, zum Beispiel für Lebensmittel. Da sehe ich täglich diese Preise und da weiß ich genau, oh, da ist das 5 Cent billiger als in einem anderen Laden, dann wird das plötzlich wichtig, dieser Unterschied. Oder beim Tanken, da weiß ich, bei der Tankstelle ist 3 Cent billiger als bei der anderen. Das würde mich in anderem Kontext überhaupt nicht interessieren. Aber da werde ich eben ständig damit konfrontiert und dann spielt auch noch eine Rolle, wie man bezahlt. Für Dinge, die man mit Bargeld bezahlt, da ist der Trennungsschmerz besonders groß vom Geld. Wenn ich da das Portemonnaie rausnehmen muss und da das Geld rausnehme, da merke ich das jedes Mal. Hingegen bei Dingen, die mir einfach am Ende des Monats vom Konto abgebucht werden, ja, da habe ich das schon längst vergessen, da kümmert mich das gar nicht mehr. Das bezahle ich viel, viel leichter. Und das weiß man natürlich auch in der Wirtschaft. Man versucht natürlich daneben solche Situationen zu vermeiden, wo man unmittelbar oder vor allem auch zuerst bezahlen muss. So ein typisches heute, man gibt zuerst mal den Leuten etwas, ja, und zahlen könnt ihr dann später nicht. Also das Handy könnt ihr jetzt schon haben, nein, nicht bezahlen, jetzt später dann nicht. Weil auf die Weise bezahlt man dann eben leichter, nicht? Das ist gemeint mit dieser geistigen Buchhaltung, was es eben, das erschwert es uns auch rational umzugehen mit dieser Vielfalt an Optionen.
Und wir sind offenbar auch ziemlich ungeschickt, sage ich jetzt einmal, abzuschätzen, was Glück macht. Und das hängt auch wieder damit zusammen, weil in unserer Welt regiert das Geld. Also was mit Geld bewertet wird, das ist etwas wert. Aber eben, was nicht mit Geld bewertet wird, was keinen Wert hat, glauben wir auch, ist nichts wert. Und das ist auch eine ganz große Falle in Bezug auf das Glück.
Richtig, das kommt natürlich auch mit dazu oder zählt auch in diese geistige Buchhaltung, dass Dinge, die man unmittelbar mit Geld bewerten kann, die werden eigentlich höher bewertet als Dinge, die eben keinen so klaren Wert haben, wo ich das nicht so sagen kann. Wenn ich ein neues Auto kaufe zum Beispiel, dann weiß ich genau, was ich da habe. Das hat so und so viel gekostet, das hat diesen Wert. Aber welchen Wert hat Freundschaft? Ja, das kann man nicht so beziffern in Geld. Und jetzt ist es leider so, dass die Dinge, die wirklich wichtig sind für Glück, das sind genau die Dinge, die sich eben nicht exakt bewerten lassen. Und die Dinge, die eigentlich gar nicht so wichtig sind, das sind meistens die, die kann man exakt einen Wert bestimmen und die werden dann tendenziell aber überbewertet, geistig. Also wir überschätzen deren Bedeutung dann auch für unser Glück und unterschätzen den Wert für das Glück oder die Bedeutung für das Glück bei Dingen, wo man eben keinen exakten Wert zuordnen kann.
Freunde, Umgang mit Kindern ist ganz typisch, die Arbeit von vielen Frauen, für die es keine Bezahlung gibt, darum ist sie auch nichts wert, während andere Arbeit, die gesellschaftlich vielleicht nicht so nützlich ist, aber die hat hohe Bezahlung und gilt darum auch als viel. Also das ist auch ein ganz großer Trugschluss.
Gibt es auch schon Studien in Bezug auf diese ganz neuen Lebensformen, nämlich die sogenannten Patchwork-Familien, wo dann verschiedene Partner ihre Kinder mitbringen aus anderen Beziehungen? Das scheint ja dann die Megaform des Stresses zu beinhalten in vielen Fällen.
Kann ich Ihnen jetzt keine spezifische Studie dazu nennen, aber grundlegend wird das wahrscheinlich nicht sehr viel ändern, weil die Situation, die Lebenssituation bleibt ja mehr oder weniger auch die gleiche in einer Patchwork-Familie.
Mir wäre ein Punkt der Strategien noch ganz wichtig, den Sie beschrieben haben, wenn Sie uns den noch kurz sagen könnten, nämlich, dass es nicht sinnvoll ist, immer das Beste zu wollen oder zu wählen. Weil gerade in Vorarlberg auch wieder der Rüdiger Dahlke, der wurde einmal gebeten, über die Vorarlberger Mentalität etwas zu schreiben, wie er das erlebt. Und er hat geschrieben, ja, also man schätzt das, was man erreicht hat, wenig bei uns, weil man immer denkt, es kann noch besser sein, also materiell besser. Geld und Leistung zählt viel und man denkt immer eben, man kann noch ein schöneres Haus, noch eine schönere Wohnung, noch ein schöneres Auto, noch einen schöneren Garten, noch mehr. Also es kann immer noch besser werden und das ist offenbar auch eine große Falle, die verhindert, dass wir einfach Glück und subjektives Wohlbefinden erleben.
Ja, tatsächlich, nicht, wenn man, oder Psychologen haben Untersuchungen gemacht und es gibt ja Menschen, die haben dieses Charakteristikum, dass sie versuchen, immer das Beste überall zu finden oder alles zu optimieren. Und dann gibt es Menschen, die haben eher so Tendenz zu sagen, nicht, ja gut, ist gut genug, bin ich zufrieden, nicht, solange nicht irgendwie ein Problem auftritt, lassen wir das so, wie es ist. Und es zeigt sich, dass eben die Zweiten, die sind im Durchschnitt eigentlich einiges glücklicher oder zufriedener in ihrem Leben als die Ersten. Weil das Erste wird immer mehr zu einer Unmöglichkeit. Wenn man versucht, ja, man kann es bei ganz banalen Bedingungen beginnen, nicht? Wenn ich nur versuche, die optimale Versicherung ständig zu haben oder den optimalen Mobilfunkvertrag, nicht? Dann muss ich mich schon fast täglich darum kümmern. Weil das immer wieder ändert und die Anbieter natürlich auch alles Erdenkliche tun, um das nicht vergleichbar zu machen. Sodass ich gar nicht leicht sagen kann, welches jetzt das Beste ist, weil alles mit Sonderkonditionen verbunden ist und noch mit verknüpft untereinander. Also wenn ich da irgendwie einkaufe, kriege ich noch Meilen für einen Flug irgendwo dort, nicht? Alles so Formen, um eben das Vergleichen dann zu verhindern und das unmöglich zu machen, zu optimieren. Und man kann es auch Bescheid zum Beispiel, wenn ich versuche, den für mich wirklich optimalen Partner zu finden und ich da wirklich die ganze Welt absuche, bis ich den Besten gefunden habe, ja, da bin ich alt und grau, nicht? Und habe nur erst einen kleinen Teil der Welt durchsucht. Also das geht schon von Anfang an mal nicht. Da muss ich irgendwann sagen, so, das ist jetzt gut genug. Geht gar nicht anders. Und das ist natürlich bei anderen Dingen ähnlich, nicht? Das macht keinen Sinn. Aber heute wird uns überall eingeredet, nicht? Wenn man etwas macht, dann muss man der Beste sein oder überall nur das Beste ist gut genug. Das ist das, was wir heute überall hören und das ist genau dem Glück gar nicht abträglich.
Dann stelle ich noch eine letzte Frage. Auch etwas, was man heute immer mehr spürt und was Sie als empfehlen als Ausstieg aus diesen Tretmühlen. Es gibt diese Ranking-Manie, also dass man immer wieder die Zeitschriften, News oder Profil oder auch die Vorarlberger Nachrichten, die bringen immer wieder, was ist die beste Schule, was ist das beste Krankenhaus, wer sind die besten Frauenärzte, wie werden die Politiker bewertet, wer hat welche Noten und da gibt es immer Pfeile nach oben und Pfeile nach unten. Und natürlich in der Wissenschaft, wer ist der beste Wissenschaftler, wer publiziert am meisten. Also wir sind dauernd dabei, eigentlich immer zu bewerten und Rangfolgen. Wer ist der Beste, wer steht ganz oben, wer steht unten am letzten Platz, hahaha.
Ja, das ist natürlich ein Thema. Ich bin eigentlich froh, dass Sie das jetzt noch gebracht haben, weil das bringt mich zu meinem neuen Buch, nicht? Das ist das Thema, das eigentlich dort zentral angesprochen ist, dass man heute versucht, in Bereichen, wo es keinen Markt gibt, das ist vor allem das Gesundheitswesen, das ist die Wissenschaft, aber auch die Bildung, dass man dort versucht, heute mit so künstlich inszenierten Wettbewerben und entsprechenden Rankings eben die Leute auf Leistung zu trimmen, nicht? Und damit die Effizienz zu vergrößern. Und das ist genau das, was dann zur Produktion eben von Unsinn führt. Weil im Unterschied zu einem Markt muss ich mich da eben nicht an den Bedürfnissen der Nachfrage ausrichten. Nicht, wenn ich auf dem Markt etwas verkaufe, kann ich nur etwas verkaufen, was die Leute auch wollen irgendwann. Ich kann nicht an den Bedürfnissen vorbei produzieren. Aber in diesen Bereichen, da werden dann so Wettbewerbe inszeniert und da geht es dann darum, bei irgendwelchen Indikatoren möglichst gut abzuschneiden. In der Wissenschaft sind das dann eben Publikationen. Nicht, da wird ein Wettbewerb veranstaltet, wer publiziert mehr als der andere. Und dann entsprechend versucht man natürlich, möglichst viel zu publizieren. Führt dann dazu, dass der Inhalt immer unwesentlicher wird, weil der spielt gar keine Rolle. Wichtig ist nur die Zahl der Publikationen. Und wenn ich jetzt irgendeine Idee habe, dann versuche ich, die auf möglichst viele Artikel zu verteilen, eine sogenannte Salamitaktik, also in dünne Scheiben zu schneiden, dass ich die Zahl der Publikationen maximiere. Und führt dazu, dass eigentlich diese Publikationen immer irrelevanter, immer uninteressanter werden. Die werden auch gar nicht mehr gelesen, zu einem ganz großen Teil. Aber die Wissenschaftler werden danach beurteilt, nicht? Es gibt dann genauso ein Ranking, wer hat am meisten publiziert in den angesehenen Zeitschriften, wer am zweitmeisten. Und das spielt dann auch eine Rolle bei den Berufungen zum Beispiel, wer Professor wird. Dann müssen nämlich diejenigen, die das beurteilen, auch gar nichts mehr lesen. Die können dann nur noch schauen, aha, der hat 7 Publikationen, der andere hat nur 5, also ist der erste besser als der zweite. Und sie brauchen sich gar nicht mit dem Inhalt zu beschäftigen. Und das führt dann eben genau eigentlich zu dieser Produktion von Unsinn, die da angesprochen ist. In diesem Fall sind das dann diese ganzen Artikel, die eigentlich gar niemand will. Nicht, das ist der Unsinn, der dort entsteht. Das ist aber auch in anderen Bereichen dann so, also in der Bildung zum Beispiel, indem man eben immer mehr versucht, alles zu verakademisieren, immer mehr Titel, immer mehr, alle müssen Bachelor haben, alle müssen Master haben, nicht? Und das wird genau dann ebenfalls ein solcher Wettbewerb inszeniert. Und das ist aber insgesamt dann eben auch dem Glück abträglich, nicht? Dieses ständige Vergleichen und immer zu schauen, wie steht man im Vergleich zu anderen, animiert genau dazu, dass wir eigentlich diese Statustretmühle dann immer noch verstärken.
Ich danke Ihnen, lieber Herr Professor Binswanger, dass Sie zu uns gekommen sind, dass Sie uns Einblick gegeben haben in diese Tretmühlen des Glücks. Und ich hoffe, dass dieser Abend bei Ihnen bewirkt, wenn man schon nicht aussteigen kann, das ist nicht so leicht, da soll man sich keine Illusion hingeben, aber dass vielleicht zumindest die eine oder andere Tretmühle etwas verlangsamt wird. Das wäre schon ein Gewinn. Ich danke für Ihr Kommen und ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend und einen guten Heimweg.